Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist, Autor und Langstreckenläufer Hajo Schumacher. Schönen guten Tag,
herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag, die Langstrecken waren ziemlich kurz dieses Jahr.
Okay, aber hätten Sie wirklich Zeit gehabt, oder?
Ja, aber es war häufiger. Außerdem hat meine Frau den Corona-Spaziergang eingeführt. Also jeden Abend nochmal um Block. Und um Block heißt dann manchmal auch um 10 Blocks. Und ich bin auf meine Kilometer gekommen, nur nicht im Tempo.
Sie hatten trotzdem noch Zeit, ein Buch zu schreiben. Ich habe Ihr neues Buch hier auf dem Tisch. Kein Netz, Geld, Zeit, Laune, Liebe, wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern können. So eine Art Reiseführer für alle, die ihr Leben ohne digitalen Stress leben wollen. Ich würde sagen, liest sich fast so spannend wie ein John le Carré.
Eine gute Überleitung. Ja, John le Carré, ich muss gestehen, ich habe nicht so ganz richtig Zugang zu ihm gefunden. Die jeweiligen Filme habe ich gern geguckt, aber ich habe mich immer zu skandinavischen Krimi-Autoren hingezogen gefühlt. Ich weiß nicht, musste immer düster und neblig sein.
John le Carré, das ist ja eine Nachricht dieses Tages, auch eine Nachricht, die uns heute erreicht hat, ist gestorben am Samstag schon. Wir werden heute über weitere Nachrichten und Themen sprechen, die diesen Tag bestimmen und dazu allererst natürlich der harte Lockdown, der schon ab übermorgen gelten wird. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde im guten alten Radio und in verträglicher Dosis gibt es uns auch jeden Tag 30 Minuten digital als Podcast. Auf geht's. 2 Tage noch, dann kommt die besinnliche Weihnachtszeit, ob man will oder nicht. Der harte Lockdown, beschlossen am Sonntag von Bundeskanzlerin Merkel und den 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Alle Geschäfte schließen, die nicht für den täglichen Bedarf nötig sind. Schulen und Kitas sollen zu sein. Dazu kein Geböller an Silvester. Dafür jetzt Hajo Schumacher hier heute an meiner Seite, Journalist unter anderem für die Berliner Morgenpost statt der Böller. Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat sich auch geäußert in einer Rede. Ich spiele mal einen kleinen Auszug.
Feiern lassen sich nachholen und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Was jetzt zählt, ist Gesundheit zu erhalten und Menschenleben zu retten.
Der Bundespräsident heute in einer Ansprache.
Ja, ich finde, er hat recht, aber das hätte schon mal ein bisschen früher kommen können. Ich glaube, diese Überhöhung von Weihnachten jetzt, wir haben das ja so lange als Ziel gesehen und alle haben drauf hingefiebert und wenn wir uns im November nur anständig verhalten, was uns in Teilen gelungen ist, da hätte ich mir vom Bundespräsidenten auch häufiger mal in diesem Jahr eine einordnende, vielleicht jetzt nicht so eine Ruckrede, aber doch als Staatsoberhaupt ein bisschen Führung, also geistig-moralische Führung erwartet. Und ich finde den Gedanken ja richtig. Warum muss es unbedingt der 24.12. sein, wenn wir uns darauf verständigen, dass Ostern ja auch eine Feiertagskombination ist, die für Familienfeste geeignet wäre? Dann hätte man jetzt auch aus diesem ganzen Shopping-Wahn und so ein bisschen Dampf rausnehmen können.
Aber wir erinnern uns an dieses eigenartige Jahr. Ostern war ja bereits das erste große Fest, das nicht möglich war in der Form. Deswegen glaube ich auch diese Zurückhaltung. Aber Sie haben gerade gesagt, das hätte schon früher kommen können. Das ist ja so ein allgemeines Gefühl, auch jetzt bei diesen Entscheidungen. Das hätte schon früher kommen können. Würden Sie sagen, lieber später als nie?
Ich glaube, die große Kunst besteht im Erwartungsmanagement. Und vor dem Lockdown, der ja Ende Oktober beschlossen wurde, also jetzt der Lockdown Light, da waren ja immer schon so Versprechungen mit dabei, ne? Wenn, dann. Und ich glaube, das war der zentrale Fehler, dass man sagen könnte, wir wissen es nicht. Wir müssen gucken, wie es aussieht. Also es wirklich offen lassen und ja, leben mit Unsicherheit. Das ist das, was wir jetzt alle irgendwie zu managen haben. Und dann immer Versprechungen zu machen. Ich erinnere nur an Jens Spahn, der gesagt hat, na, also Friseure werden wir nie wieder dicht machen. Wir haben ja so viel gelernt. Ja, sorry, jetzt werden die Friseure wieder dicht gemacht. Das sind so die
genau
kleinen, so
die Schulen.
Ne, ja, Schulen, genau das Gleiche. Ja. Hieß es eher, sind kein Superspreader. Jetzt lesen wir eine Studie aus Karlsruhe vom Karlsruhe Institute of Technology, dass Schulen sehr wohl Verteiler sind. Okay, das ist nicht schlimm, dass diese Erkenntnisse jetzt rauskommen. Nur Dinge zu behaupten als festes Wissen. Ne? Herr Kretschmer, glaube ich, gesagt, Hysterie, jetzt schon wieder mit dem Lockdown-Light. Ja, und jetzt müssen sie alle, müssen sie alle mit dem Kopf in den Papierkorb.
Es fällt einigen so manches auf die Füße. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, wurde vor, ich glaube, 3 Wochen noch gezeigt, schön werbewirksam mit seinem Fahrrad, wie er einen Adventskranz einkauft, den hinten raufklemmt und dazu die schöne Aussage gegeben hat, Einkaufen sei jetzt eine patriotische Aufgabe, um eben auch den Einzelhandel zu unterstützen. Derselbe Peter Altmaier, der jetzt unter anderem das sagt, übrigens wieder demselben Medium, der Bild-Zeitung.
Das ist ein Appell für alle Besorgungen, die nicht unbedingt stattfinden müssen, auf die zu verzichten. Dass man Lebensmittel braucht, dass man Getränke braucht, das kann jeder verstehen, Güter des täglichen Bedarfs. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das ein oder andere Shopping-Abenteuer nach Weihnachten zu machen, wenn irgendwann die Geschäfte wieder geöffnet werden.
Also Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, sagt das heute Morgen und guckt dabei vor allem eben auch auf diese beiden verbliebenen letzten Tagen, heute und morgen.
Ja, aber sorry.
Die ja eben jetzt auch wahrscheinlich einen Run auslösen werden auf so, die Geschäfte.
Das ist doch genau der Punkt, wenn ich am Sonntagnachmittag einen Lockdown verkünde und dann sind noch 48 Stunden und dann den Menschen zu sagen, so jetzt aber mal schön die Füße ruhig halten, das versteht keiner.
Also wäre besser gewesen zu sagen, das gilt ab sofort, wäre das politisch praktisch möglich gewesen, das ist ja die Begründung, warum man das
nicht macht. Das wäre nicht umsetzbar gewesen, weil natürlich in den Schulen gibt es noch Vorbereitungen, die Eltern müssen sich auf die ganze Zuhausebetreuung wieder einstellen. Ich finde diese 3 Tage schon relativ knapp. Aber es ist doch völlig klar, was jetzt passiert. Natürlich rennen alle los. Und ja, Geschenke kann man später machen, ist auch alles richtig. Aber ich glaube, man nennt es paradoxe Intervention. Ja? Also das, was man will, genau das Gegenteil passiert. Auf der anderen Seite bin ich auch immer derjenige, der für Verständnis wirbt. Weil ich möchte nicht in der Haut eines Ministerpräsidenten, eines Ministers oder der Kanzlerin stecken. Und natürlich ist die Hoffnung auch ein ganz starkes Signal, eine ganz starke Emotion fürs Volk. So, jetzt ist das mal irgendwann vorbei oder wir haben es im Griff. Nur wenn man es dann immer wieder aufweichen muss, ist schon schwierig. Deswegen offen lassen, so viel wie geht.
Wobei ich ja, Sie haben gerade so für Verständnis geworben und für Erwartungsmanagement. Wir wissen es eigentlich nicht. Ich habe aber mit Blick auf die deutsche Politik den Eindruck, dass wir da so etwas wie einen grundsätzlichen Mangel an Strategie haben. Also dass Politik so sehr auf Krisenmanagement, auf Ad-hoc-Situationen eingestellt ist, dass Planungsstäbe, alles das, was es gibt, da vielleicht gar nicht so sehr die langen Linien anstreben, die man durchaus auch mal bräuchte bei aller Unsicherheit.
Das ist ja die entscheidende Frage. Gibt es diese langen Linien überhaupt oder ist das ein Mythos? Wir haben doch im November, ich sag mal, sowas wie das schwedische Modell in Ansätzen versucht. Also die Botschaft lautete immer, ihr könnt raus oder euch treffen, aber ihr müsst nicht. So, das menschliche Verhalten ist leider anders. Wir gucken, wie weit können wir die gegebenen Möglichkeiten ausreizen und ja, das haben die Menschen getan. Ich habe neulich eine Umfrage gelesen, 40% aller Bundesbürger halten sich für schlauer als die Virologen. Also sie wissen besser, wie sie jetzt Infektionen vermeiden oder eben nicht. Das finde ich relativ anmaßend und wir können diese Glühwein-Debatte jetzt, müssen wir jetzt nicht nochmal führen, aber natürlich ist es so, wenn man abends durch die Straßen geht, wo knubbeln sich die Menschen, haben keine Masken auf und lachen sich an nach der 3. Tasse von dieser Plörre, die wir alle verachtet haben und die jetzt auf einmal so eine Art Grundrecht zu sein scheint. Also es ist zu einem langen Plan und zu einer langfristigen Strategie gehört immer auch ein Volk, das mitmacht.
Ich meine, gegen diese Plörre hilft jetzt auch ein Teil der Beschlüsse, keinen Alkoholausschank mehr in der Öffentlichkeit, kein Alkoholkonsum, auch das ein Teil dieser
Beschlüsse. Nicht in offenen Gefäßen fand ich sehr interessant. Einschränkung.
Oh ja. Glühwein to go. Der harte Lockdown kommt ab Mittwoch und mindestens bis zum 10. Januar. Und was kommt dann? Entschieden wird das spätestens am 5. Januar. Die Frage ist, wird das dann wieder eine Entscheidung auf Sicht oder kommt die Politik mit einer Strategie daher, die länger hält als 3-4 Wochen? Das diskutieren wir im Deutschlandfunk Kultur mit meinem heutigen Gast, Hajo Schumacher, der Sie ja auch einen Podcast machen, gemeinsam mit Ihrer Frau.
Am 13.03. tatsächlich am ersten Lockdown-Tag angefangen und inzwischen sind wir bei Folge 170, haben 80.000 Abonnenten und versuchen halt so, ja, den täglichen Umgang mit schlechter Laune, mit Angst, mit den Kindern, mit sich selbst einigermaßen aufzufangen. Und es hat uns wirklich geholfen. Also auch uns als Paar, als Familie, okay, weil wir waren halt im Gespräch und sind nicht so in unsere Höhlen gezogen.
Also, falls Sie mit Ihrem Partner ins Gespräch kommen wollen, das klappt nicht so richtig, machen Sie einen Podcast. Zu uns ins Studio gekommen ist meine Kollegin Ramona Westhof, hat auch schon Podcast gemacht zu anderen Themen. Und heute hat sie recherchiert zu genau dieser Frage, nämlich der Frage nach der Langzeitstrategie oder langfristigen Planung jetzt in dieser Corona-Zeit. Aber erstmal an Hajo Schumacher diese Frage. 10. Januar, das ist also das neue Datum. Meinen Sie, dass dann mehr danach drin ist als Ad-Hoc-Krisenmanagement?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, weil wir gucken auf die Zahlen und am 5. kann man ja zumindest mal so eine Weihnachtsdelle oder Spitze oder was auch immer vermutlich schon mal sehen. Und ja, dann werden wir gucken, ob das Schuljahr dann praktisch schon endet. Lockerungen sind halt immer schwierig, weil wir hatten es schon, ne? Dann werden die Möglichkeiten wieder wahrgenommen und wenn wir durch die kalte Jahreszeit bis zur Impfung müssen, dann würde ich mal eher so Ostern als Zielpunkt anpeilen.
Ja, aber es gibt natürlich eventuell, und da gibt es so zwei große Stichworte, Möglichkeiten, ein bisschen zielgenauer auf die Situation einzugehen, als mit einer Sache, die im Prinzip alle trifft, wie ein Lockdown hart oder leicht, wie auch immer. Ramona, da gibt es einen Ansatz und da schauen alle nach Tübingen, dass man nämlich besonders die am stärksten Betroffenen, die Älteren, die vulnerablen Gruppen versucht zu schützen.
Genau, Tübingen ist eins der Beispiele, die ich mitgebracht habe, wie man damit umgehen kann, außer sich von Lockdown zu Lockdown zu hangeln. Und Tübingen macht es so, dass sie Tübingen hat vergleichsweise geringe Zahlen auch, das funktioniert, verglichen mit dem Landkreis drum zu sozusagen. Wenige Tote über 75, gar keine in Pflegeheimen. Und die Strategie, die ist von einer Tübinger Notärztin angestoßen worden von Lisa Federle. Das heißt einmal Schnelltests für Heime, für Personal, für BewohnerInnen, auch für Besuch. Gratis FFP2-Masken für alle ab 65. Wer über 60 ist, kann zum Buspreis ein Taxi nehmen. Und zwischen 9 und 11 gibt es extra Einkaufszeiten für Ältere.
Klingt spannend, klingt gut.
Klingt vor allen Dingen machbar, ne? Also da ist jetzt keine Geheimwissenschaft dabei. Ja, man braucht halt einen Sack voll Schnelltests. Das ist wahrscheinlich im Moment das Schwierigste. Oder gibt es genug?
Und das macht keine großen Sprünge, das hilft halt ein bisschen. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Es ist nicht so, dass in Tübingen gar keine Fälle gibt.
Gut, hilft aber auch natürlich für diejenigen, die weniger betroffen sind, dass ihr Leben normaler sein kann. Das ist ja auch eben diese Überlegung mit Blick auf das Jahr. Überhaupt, und da komme ich jetzt auch mit einem zweiten Ansatz, eine Sache, die immer wieder kommt, der Blick nach Südostasien. Und da jetzt nicht unbedingt auf die Länder, die das eher diktatorisch angehen wie China, sondern die Demokratien, die eben mit technischen, mit digitalen Mitteln ganz klar versuchen, diejenigen zu identifizieren, die Corona haben. Das Tracking, darum geht es. Julian Niederrümelin, der frühere Kulturstaatsminister, saß gestern bei Anne Will in der Diskussionsrunde und er hat auch ganz klar gesagt, was wir da brauchen.
Wir brauchen eine Tracking-App. Südkorea, Taiwan, Japan.
Also eine App, die verfolgen kann.
Ja, ich sag's ungern, weil ich setze mich immer für mehr Datenschutz ein, aber es hilft nichts. Und ich vertraue den Gesundheitsämtern in Deutschland weit mehr als Google, Facebook und Co. und dem amerikanischen NSA.
Also Ramona, weniger Datenschutz kann helfen, wenn man zum Beispiel nach Taiwan schaut?
Genau, Taiwan ist ein ganz gutes Beispiel, die kriegen das hin, da gab es seit Monaten keine Fälle. Ich habe mein Bild mitgebracht vom Pride in Taipei, das ist dieses Jahr, also man sieht, das ist eine ganz normale Pride-Demo, die halt dieses Jahr irgendwie stattfinden konnte. Und die Strategie sieht so aus, dass ganz viel mit Handys getrackt wird, mit verschiedenen Daten, die da zusammengeführt werden. Zum Beispiel, es wird so trianguliert aus den Funkmasken, aus den Funkmasten. Damit wird irgendwie so ein digitaler Zaun um die Wohnung oder um das Hotel gezogen, in dem man sich befinden muss in Quarantäne. Und man kommt da auch tatsächlich nicht raus. Es gibt verschiedene andere Daten, die da zusammenkommen, verschiedene andere Strategien. Aber vor allem ist es dieses Tracking und aber auch die Unterstützung der Bevölkerung. Also in Taiwan ist eigentlich auch so, dass die Bevölkerung sehr datenschutzsensibel ist. Aber jetzt ist es eben so, dass auch Hackerinnen und Hacker zum Beispiel damit zusammenarbeiten und man da beschlossen hat als Zivilgesellschaft, das ist irgendwie unser gemeinsames Ziel, wir arbeiten daran mit. Und dafür verzichten wir auf diesen Datenschutz.
Ich finde das ein sehr bedenkenswertes Modell. Man muss allerdings dazu sagen, erstens gab es gerade in Südostasien die SARS-Erfahrung. Also die haben das schon mal geübt. Die haben diesen Pandemieschock schon in den Knochen und haben daraus Konsequenzen gezogen. Zweitens, viele asiatische Gesellschaften sind eher kollektivistische Gesellschaften. Wir in Westeuropa haben eher individualistische Gesellschaften. Das heißt, dieses gemeinsam schaffen wir das, davon reden wir halt immer, aber da wird es gelebt. Also Masken, ich weiß gar nicht, gibt es Corona-Leugner-Demos in Südkorea oder Taiwan?
Ich habe keine gesehen.
Diese Frage nehmen wir mit, ist eine interessante Recherchefrage. Ich finde es aber auch, es ist mir ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, auch als ich jetzt die frischen Diskussionen verfolgt habe, dass wir an ganz vielen Stellen Grundrechte-Einschränkungen hinnehmen und auch mitmachen.
Ja.
Aber im Prinzip ein Bereich davon weitgehend ausgeklammert ist. Und ich habe neulich selber von einem Gesundheitsamt diese Liste bekommen, wo man richtig schön auf Papier einträgt, die Kontakte, die man hatte.
Ja.
Und dann wird das per Fax irgendwo hingeschickt.
Ja, also das erscheint.
Wenn Thermopapier drin ist.
Wir sind ja die ganze Zeit in dieser Abwägungsfrage. Also was können wir sozusagen lieber dran geben? Und da denke ich auch immer mehr, lass uns doch genau in diesem Bereich schauen. Denn dieser Gedanke noch, wir haben, das muss man ja realistischerweise sagen, auch bei dieser Langfriststrategiefrage, wir haben ungefähr noch mindestens ein halbes bis ein Dreiviertel bis hin zu einem ganzen Jahr 2021 vor uns, wo wir mit dieser Situation umgehen müssen.
Ja, wir haben die Corona-App-Debatte ja geführt. Und wir haben diese App so entwickelt, dass auch die Datenschützer und der Chaos Computer Club, dass sie alle zufrieden waren. Das ist genau das Problem. Wir sind da, glaube ich, in einer etwas schizophrenen Situation. Wenn man weiß, dass ein Google-Handy, ich habe das in meinem Buch beschrieben, ein Google-Handy mit dem Betriebssystem Android sekündlich alles das funkt, was man bräuchte, um eine Nachverfolgung zu gewährleisten. Also jeder, der ein Android-Handy hat, gibt seine Daten sowieso weg. Aber nicht im Sinne der Gemeinschaft, sondern für ein kommerzielles Unternehmen. Ja, und Facebook genau dasselbe. Ja, selbst wenn ich gar nicht auf Facebook bin, werde ich pausenlos getrackt, wo bin ich, was mache ich. Das heißt, wir geben unsere Daten weg und wir wissen überhaupt nicht, was damit passiert. Ich glaube, eine parlamentarisch kontrollierte, überschaubare Zeit wäre natürlich eine Lösung. Ich glaube nur, diese Debatte jetzt zu führen, ja, halbes, dreiviertel Jahr, so lange wird die dauern.
Ja, aber man könnte ja mindestens mal anfangen. Und wenn zumindest die Politik mal so diese Anker festlegen würde, wir denken einerseits darüber nach, wie können wir diejenigen am besten schützen, die die höchste Sterbegefahr haben durch Corona. Und das sind die Menschen jenseits der 70, vor allem jenseits der 80. Die Statistiken sind da klar. Also nach Tübingen schauen und nach Südostasien schauen. Und dass man diesen Diskussionsprozess schon so vorantreibt, dass vielleicht noch nicht am 5. Januar, aber vielleicht am 30. Januar.
Ich bin sofort dabei. Nur wie gesagt, in einer kollektivistischen Gesellschaft, wo man wirklich ein gemeinsames Ziel formuliert, ist das sehr viel einfacher. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt Tübingen anguckt, ich glaube 20 Städte und Landkreise in Baden-Württemberg machen es jetzt genauso. Es gibt Fragen aus Norddeutschland, wie macht ihr das? Also es verbreitet sich schon. Das Tübinger Modell wird dann schon auf Sicht auch ein gesamtdeutsches Modell. Nur wie gesagt, das Thema Datenschutz ist so sensibel und zu kapieren, dass man einmal Grundrechte einschränkt, um sie dann möglichst bald wieder freizugeben, zum Beispiel Bewegungsfreiheit, ist natürlich eine sehr vernünftige Abwägung. Ja, aber wenn ich Verschwörungserzählungsgläubiger bin und denke, da werde ich jetzt von Bill Gates getrackt und übers Internet zwangsgeimpft, ja, dann ist schwierig.
Ayo Schumacher, danke bis hierhin. Ramona Westhoff, vielen Dank für diese Information. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf Themen und Debatten dieses Tages mit dem Journalisten und Autor Hajo Schumacher. Hat sich die Debattenkultur durch die AfD verändert? Ganz konkret untersucht hat das eine Studie vom SWR und vom Deutschlandfunk in Auftrag gegeben, die sich die letzten 4 Jahre im baden-württembergischen Landtag angeschaut hat. Ein paar Stichworte zu den Ergebnissen hat Markus Pfalzgraf für uns.
Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat systematisch alle Debatten seit 2011 untersucht. Unter anderem mit dem Ergebnis, dass Störungen und Beschimpfungen aktuell im Vergleich zur Wahlperiode davor stark zugenommen haben. Auch Themen wie der Umgang mit dem Nationalsozialismus kommen wesentlich öfter vor. Der Begriff Antisemitismus fiel in der laufenden Wahlperiode 35 Mal häufiger als in der vorigen. Die Wissenschaftlerin Heidrun Kemper vom Institut für Deutsche Sprache sieht in ihrer Studie einen Beleg dafür, dass die AfD gezielt vorgeht, um den Parlamentsbetrieb aufzuhalten. Geschäftsordnungsanträge zu Beginn einer Landtagssitzung etwa sind für AfD-Fraktionschef Gögel ein legitimes Mittel in der politischen Auseinandersetzung. Landtagspräsidentin Arras von den Grünen sieht keinen Grund, die Regeln oder Strafen im Parlament von Baden-Württemberg zu ändern. Die Instrumente seien ausreichend, sagte sie SWR und Deutschlandfunk. Für Sprachwissenschaftlerin Kemper stärke die Auseinandersetzung mit der AfD sogar die Parlamente. Es sei noch nie so nötig gewesen, über Demokratie zu sprechen.
Soweit ein paar Kernaussagen dieser Studie, Hajo Schumacher.
Ich glaube, der Blick auf die Sprache ist etwas kurz. Es gibt in den USA vergleichbare Studien, die haben das in verschiedenen Staaten und auch in Washington untersucht. Ja, die Sprache ist nicht nur derber, sondern vor allen Dingen auch polarisierter geworden. Das heißt, die gemeinsame Spielfläche, die Kompromissfläche wird immer kleiner. Und insofern ist die Sprache nur ein Zeichen für eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch ganz viel mit Digitalisierung zu tun hat. Psychologen kennen dieses Phänomen, man möchte unbedingt zu seinem Stamm gehören. Also es ist ein bisschen so wie Fußballfans. Ja? Und wenn ich Fußballfan bin, dann schalte ich meinen Verstand auch manchmal aus und finde eigentlich alles toll, was mein Verein macht und alles ganz ekelhaft, was die anderen machen. Ja, also zwischen Schalke und Dortmund ist auch kein Kompromiss möglich. Und diese Polarisierung haben wir inzwischen auch in der politischen Debatte. Das heißt, ob ich eine Maske trage oder nicht, ist sofort ein klares politisches Signal. Entweder bin ich Knecht des Systems, wenn ich die Maske trage, oder aber ich bin ein Bürger, der seine Freiheiten verteidigt, wenn ich sie nicht trage. Kompromiss würde lauten, okay, ich bin vielleicht nicht überzeugt von dieser Maske, aber ich helfe damit anderen oder ich schütze damit andere. Ja, aber diese Linie gibt es nicht. Und es gibt Eitan Hirsch, Politikwissenschaftler von der Tufts-Universität in Massachusetts, der sagt, das kommt daher, dass wir, und zwar gerade die besser gebildeten Stände, Politik inzwischen nach den Regeln der Sportberichterstattung konsumieren. Also immer pro contra, Gewinner, Verlierer. Und ja, im Fußball gibt es halt auch keinen Kompromiss. Also bestenfalls ein Unentschieden oder sowas. Aber die Spieler sitzen jetzt nicht in der Mitte und handeln aus, wer gewinnt. Aber Politik handelt aus. Ja. Und dieses Aushandeln kommt natürlich zu kurz dabei.
Aber Politik handelt aus oder hat auch lange ausgehandelt, wenn wir jetzt nochmal gucken auf die deutschen politischen Verhältnisse in der Zeit vor der AfD, im Prinzip ohne gewisse Spieler auf dem Feld. Um es so zu sagen, ganze Fangruppen, die es immer schon gab, hatten keine Spieler auf dem Feld. Und mit dem Einzug der AfD in die Parlamente, der ja auch einhergegangen ist, meistens mit erhöhter Wahlbeteiligung, kann man sagen, da findet auf einmal etwas statt, was ja an sich, das war ja auch so ein bisschen Tenor auch der Studienmacher, die Demokratie durchaus beleben kann. Frage ist bloß, wie kriegt man das dann konstruktiv ins Parlament? Oder kriegt man das gar nicht?
Wir haben das ja in den USA gesehen. Es muss ja nicht alles, was in den USA ist, tatsächlich nach Deutschland kommen. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch, da entwickeln sich Dinge. In Großbritannien ist es ja ähnlich, dass man Politik immer wieder zu diesen Ja-Nein-Entscheidungen macht und das verhandeln. Also kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingegangen ist. Das gehört einfach dazu, dass hier und da noch ein bisschen geschraubt wird, dass das auch eine Kultur des Miteinanders gibt. Und da ist der Trend, dass es eher schwieriger wird. Ich meine, hey, wenn wir uns an Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß erinnern, das ist nicht so, dass die jetzt immer nur die feine englische Art gepflegt
hätten. Aber ich habe gerade meinen Töchtern beigebracht, wie sie eher gesittet ihren Vater beleidigen dürfen mit dem Joschka Fischer-Zitat, dem berühmten, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
Also mit Verlaub,
Herr Vater. Damit sie auch mal diese Formulierung mit Verlaub kennenlernen. Ist seitdem geflügeltes Wort bei uns zu Hause. Aber Sie haben ja recht, also auch das, was wir da sehen, beispielsweise Aufkommen der Grünen, die ja auch erstmal so Fremdlinge im Parlament waren damals, sozusagen so der geordnete Regelbruch, das Herausfordern.
Ich bin ein großer Freund, dieses alles gleich machen, was ja auch der großen Koalition, die wir in den letzten Jahren zu lange hatten, zugeschrieben wird. Das ist natürlich nicht der Idealzustand. Ich glaube nur, wenn eine bestimmte Gruppe unser demokratisches System generell ablehnt, dann ist sie auch nicht kompromissbereit, sondern dann ist alles schlecht, was von denen kommt. Und das führt eben zu dieser ich sag mal, Sportlogik dabei. Und Eltern Hirsch, das fand ich sehr, sehr interessant, sagte, wenn jetzt Professoren und Lehrer und studierte Menschen immer nur vor Twitter sitzen und irgendetwas liken und ihre Stammeszugehörigkeit pflegen, dann verliert das, was die Politik ausmacht, nämlich das Mitmachen so viel. Und anstatt jeden Tag eine Stunde vor Twitter zu sitzen, kann man auch vielleicht einmal die Woche anderthalb Stunden bei einer Partei, in irgendeiner politischen Organisation mitmachen. Und Politik ist machen und nicht quatschen.
Und jetzt die Quizfrage an Hajo Schumacher, der damals, wenn ich das richtig gerechnet habe, 17 war. Wer war CDU-Vorsitzender 1981?
War das schon Helmut Kohl? Nee, ja?
Ja, okay. War Helmut Kohl. Bisschen zu, ich dachte, es ist sehr einfach, habe sie doch ein bisschen herausgefordert mit der Frage, stelle ich fest. Jetzt habe ich eine etwas schwierigere Frage. Wer wird der nächste CDU-Vorsitzende sein?
Ach, wenn es nach allen CDU- und CSU-Größen außer Friedrich Merz geht, dann wird es nicht Friedrich Merz. Der kämpft nämlich tatsächlich gegen alle, die in CDU und CSU was zu sagen haben. Ich finde, die SPD hat das wahrscheinlich eher aus Versehen, aber dann doch ganz gut gelöst, nämlich den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur einfach mal zu trennen.
Okay, gut, dann nehmen Sie jetzt schon verschiedenste Stichworte auf, die wir gleich mal besprechen können. Wir können Ihnen natürlich in der Tat noch nicht sagen, wer Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer wird, aber die CDU-Gremien beraten derzeit gerade darüber, wie herausgefunden werden soll, wer es denn wird. Katharina Hamburger in unserem Hauptstadtstudio verfolgt das für uns. Gibt es denn da schon Neuigkeiten?
Ja, also es scheint wohl auf einen reinen Online-Parteitag am 16. Januar rauszulaufen. Das ist tatsächlich nicht überraschend, sondern die Möglichkeit, die ich selbst auch für am wahrscheinlichsten gehalten habe, denn in dieser Pandemielage, wie sie gerade ist, kann man auch nicht mal dieses Hybridformat durchführen so richtig. Also das hieße, an verschiedenen Orten wären dann die Delegierten zusammengekommen in sozusagen kleinen Parteitagen und hätten dort dann über die Urne abgestimmt. Und jetzt soll es wohl ein Online-Parteitag werden, wo dann jeder an seinem heimischen Rechner, Tablet oder was auch immer sitzt und dann darüber abstimmt. Und dann wird das Ganze, weil ja die Online-Abstimmung tatsächlich rechtlich eigentlich nicht erlaubt ist für einen Vorstand, soll das Ganze nochmal per Briefwahl bestätigt werden. Das ist offenbar jetzt der Kurs der CDU.
Also jeder, sagten Sie gerade, sitzt da vor seinem Rechner, vor seinem Bildschirm. Jeder, das sind ja 1001 Delegierte der CDU. Es gibt ja regelmäßig Umfragen unter der Gesamtbevölkerung, auch unter CDU-Anhängern, wer es denn sein soll. Da gibt es einen Favoriten, auch seit Monaten schon, Friedrich Merz. Würden Sie denn sagen, Katharina Hamburger, dass man das so übersetzen kann, auch mit Blick auf die Delegierten?
Ich finde es ehrlich gesagt unglaublich schwierig zu sagen, denn Sie haben es ja gerade selber gesagt, dass diese Umfragen eben Gesamtbevölkerung bzw. CDU-Anhänger sind. Wie aber dann die Delegierten wiederum abstimmen, das ist dann oft eine tatsächlich nochmal eine andere Sache. Da fließt viel rein, da wird auch mit reinfließen, wie diese Umfragen im Moment sind, denn man wählt ja keinen CDU-Vorsitzenden, der am Ende bei der Bevölkerung unbeliebt ist. Von daher hat Armin Laschet im Moment vielleicht nicht zwingend die besten Karten, weil er in diesen Umfragen immer ganz hinten liegt. Aber es ist wahnsinnig schwer vorauszusagen. Dazu kommt noch, dass man in der CDU, wenn man so hineinhört, so eine gewisse Wahlmüdigkeit auch feststellt. Also man das Gefühl hat, keiner von diesen drei Kandidaten kann so richtig alle mitreißen, überzeugen. Ob das jetzt an Corona liegt oder daran, dass es jetzt schon das vierte Mal verschoben worden ist. Also Das ist ziemlich schwierig gerade in der CDU. Also dieser Kanzlerwahlverein, wie man die CDU ja oft despektierlich nennt, hat im Moment gerade gar nicht so richtig Lust zu wählen.
Möglicherweise Hajo Schumacher, weil man eben bei diesen dreien auch denkt, ja, Kanzler, wenn es darum wirklich geht, hätten wir vielleicht auch noch andere.
Ja, da fallen mir jetzt gerade so viele auch nicht ein, aber das, ich sag mal, geografische Problem ist nicht zu unterschätzen. Es wird alles in Nordrhein-Westfalen ausgemacht. Ja, das ist alles der alte Westen, das sind alles alte weiße Männer, sorry, aber ich sag mal so, die Diversity, wie es neudeutsch heißt, ist jetzt nicht so richtig gegeben. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich, Angela Merkel ist, obwohl lame duck, eigentlich in der Kanzlerphase ihres Lebens. Weil wenn eine Politikerin, ein Politiker in den letzten Monaten relativ selten daneben gelegen hat, auch mit ihren Zusagen, mit ihren Mahnungen, dann war es immer die Kanzlerin. Ich erinnere an Ende November, wo sie den Ministerpräsidenten wirklich, ich sag mal, in den Hintern getreten hat, sie ihr dann auch, ja, und gesagt hat, hey, nehmt's mal ernst. Ja. Und,
aber Sie plädieren jetzt hier nicht für die fünfte Amtszeit.
Nein, um Gottes Willen, also das schließt sie selber, glaube ich, auch sehr rigoros aus. Aber da ist erstmal ein Vakuum, da ist ein Loch und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass jetzt, egal wer es ist, in diese Lücke füllt. Ja? Also da braucht man auch viel Fantasie zu. Und wie gesagt, vielleicht Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden zu machen, ohne ihn automatisch zum Kanzlerkandidaten zu machen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, weil ich meine, auf der anderen Seite Frau Esken und Novabo sind ja auch so ein bisschen SPD pur für die Basis, ne, und haben überhaupt erst den Freiraum eröffnet, um mit einem Olaf Scholz jetzt in die Kanzlerwahl zu gehen. Also ist das völlig ausgeschlossen, Frau Kollegin?
Also ich würde ausschließen, dass Friedrich Merz es mit sich machen lässt, dass er nicht Kanzlerkandidat wird. Also ich glaube, der sagt, wenn, dann alles. Aber das Problem und auch seine Anhänger, glaube ich, würden das nicht akzeptieren. Und das ist die große Gefahr dann für die CDU. Das ist eine große Gefahr für die CDU, dass sie mit dieser Wahl innerlich wahnsinnig zerrissen wird. Und dass da Dynamiken in Gang kommen, die man nicht kontrollieren kann. Das war bei der Wahl zu Annegret Kramp-Karrenbauer schon so, dass es dann Anhänger von Friedrich Merz gab, die gesagt haben, wir treten aus der Partei aus und es gibt da Leute und überall gibt es da Leute, die nicht mehr CDU-Mitglied sein wollen. Und dass möglicherweise, wenn man dann sagt, Merz darf nicht Kanzler werden, dass das wieder in Gang kommt und das wieder eben entsprechend die CDU innerlich in Wallung bringt und vielleicht auch vor eine Spaltung bringt. Also das ist eine ganz schwierige Situation.
Wenn wir jetzt die freie Auswahl hätten von Daniel Günther Schleswig-Holstein über Kretschmer Sachsen bis Söder, wer wäre denn der oder die Integrativste? Wer würde den Laden am ehesten zusammenhalten?
Also ich persönlich würde im Moment sagen, Umfragewerte, Beliebtheitswerte sprechen tatsächlich sehr stark für Markus Söder. Der hat bewiesen, dass er es in Bayern geschafft hat, eine Kehrtwende hinzulegen, die sich, glaube ich, der ein oder andere gar nicht vorstellen hätte können. Also ich kenne Leute, die früher gesagt haben, der Söder, mein Gott, schlimmer Typ, was für ein Ehrgeizling.
Der frisst kleine Kinder zum Frühstück.
Der ist doch eigentlich gar nicht so schlimm.
Das auf jeden Fall kein Ministerpräsident. Müsli.
Ja, und dann kommt dieses Problem tatsächlich, das Sie angesprochen haben, mit der, da ist die Kanzlerin nicht mehr da, die Amtsinhaberin ist nicht mehr da, tritt nicht mehr an. Man muss Wähler gewinnen, die möglicherweise die CDU wegen Angela Merkel gewählt haben. Und da beginnt der Kampf mit den Grünen. Und da muss man schauen, wer kann diese Leute integrieren, wer kann die einfangen. Und ich glaube, Markus Söder hätte gar nicht schlechte Karten
dafür. Der wiederum natürlich naturgemäß nicht CDU-Vorsitzender werden kann, weil er schon CSU-Vorsitzender ist. Interessant finde ich da auch, und die Süddeutsche Zeitung gibt ihm heute den schönen Titel der entspannte Kandidat, das Norbert Röttgen, der ja eigentlich immer so als der freundliche Außenseiter gehandelt wurde, dass der da so einigermaßen langsam, aber sicher sich nach vorne pirscht und Armin Laschet ja in den Umfragen schon überholt hat.
Ich erinnere an 1994, als die SPD einen Kompromisskandidaten, um Gerhard Schröder zu verhindern, namens Rudolf Scharping wählte, hat auch nicht funktioniert, wobei der historische 36% geholt hat. Aber so Kompromisskandidaten finde ich schwierig. Können wir uns einen Kanzlerkandidaten Röttgen vorstellen?
Nein, CDU-Vorsitzender Röttgen, Kanzlerkandidat Söder. Katharina Hamburger, so. Wäre das ein Paket?
Genau. Naja, er hat ja zumindest angedeutet, dass er es eher akzeptieren würde, dass man dann denjenigen mit den besten Karten zum Kanzlerkandidaten macht. Das glaube ich. Man darf das, glaube ich, nur nicht unterschätzen, beziehungsweise überschätzen, diese Umfragewerte gerade für Norbert Röttgen, weil, wie Hajo Schumacher schon richtig gesagt hat, spielt der Großteil dieser Wahl in Nordrhein-Westfalen. Alle drei Kandidaten kommen von dort. Ein Drittel der Delegierten kommt aus Nordrhein-Westfalen. Also eine riesige Menge. Und die werden sich eher entscheiden zwischen Armin Laschet, dem dortigen Landesvorsitzenden, Ministerpräsidenten, oder eben Friedrich Merz. Und Norbert Röttgen selbst hat man dort in großen Teilen das Jahr 2012 noch nicht verziehen, wo er als Spitzenkandidat angetreten ist und dann gesagt hat, nee, sorry Leute, wenn ich jetzt nicht Ministerpräsident werden kann, dann gehe ich wieder zurück in den Bund. Das hat man ihm nicht verziehen. Und das, glaube ich, wird schwierig für Norbert Röttgen. Also seine Chancen sind gar nicht so groß, glaube ich, wie das vielleicht im Moment scheint.
Katharina Hamburger, vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Information an dem Tag, an dem die CDU darüber entscheiden will, wie sie einen neuen Vorsitzenden findet. Hajo Schumacher, danke bis hierhin. Wir bereiten Sie jetzt schon mal darauf vor.
Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Tja, heute Abend werden Sie zum letzten Mal so begrüßt. Jan Hofer, 35 Jahre Sprecher der Tagesschau, hat heute seinen letzten Dienst bei der Tagesschau um 20 Uhr. Haie Schumacher. Mancher Abschiedsgruß raunter, er sei der letzte seiner Art. Ja, oder mehr oder minder ein ganz normaler Schritt in den Ruhestand?
Ja, ein normaler Schritt und ein Gesicht, das vielen Deutschen bekannt ist. Aber ganz ehrlich, jetzt mal journalistisch gesehen, ist, glaube ich, ein Rezo für das deutsche Meinungsbild deutlich relevanter als Jan Hofer. Ich wundere mich, aber das hat vielleicht auch was mit Corona und mit so Nostalgie oder sowas zu tun, so gute alte Zeit. Ich persönlich finde so Typen wie Linda Zervakis oder auch Karin Mioska deutlich entschiedener, weil diese Idee, Nachrichten können objektiv sein, die halte ich für eine sehr philosophische. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und Jan Hofer ist für mich so der Inbegriff, so auch wie Karl-Heinz Köpke damals. Naja, das könnte auch eine Computeranimation sein.
Aber vielleicht macht das ja gerade, und das würde dann letzter seine Art rechtfertigen, eine Form des Journalismus aus, der in diesen aufgeregten Zeiten vielleicht ganz hilfreich sein kann. Also so eine zumindest zur Schau getragene Neutralität.
Ja, 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 ich bin, I'm not convinced.
um nochmal Joschka Fischer zu zitieren.
Genau, es ist heute ein Fischer-Special. Ich, wie gesagt, also meine Trauer hält sich sehr in Grenzen. Alles vielleicht bin klar. Ich auch einfach nur eifersüchtig als Journalist.
Aja Schumacher, heute verabschiede ich Sie einfach so mit vielem Dank. Und wenn Sie dann nach 35 Jahren in Ruhestand gehen, dann kriegen Sie auch solche.
Entschuldigung, ich habe schon 41 Dienstjahre. Ja? Ja, ich habe 1979 bei der Münsterschen Zeitung angefangen. Jetzt Jan Hofer.
Okay, ja. Gut. Aber Sie hören noch lange nicht auf. Schön, dass Sie heute da waren.